Damit uns bei unserem Lesertext nicht langweilig wird, mache ich jetzt mal einen kleinen Sprung und frage, wo wird denn das letzte Mal der Bibel erwähnt? Mhm. Wer weiß das?
Elisa,
genau. Wir sind ja, sagen wir, bei den Propheten, bei dem Handeln in Vollmacht. In der vergangenen Woche vielleicht so viel noch als Ausblick schon, also hat Gott mir gezeigt, was ich danach, welche Reihe ich danach predigen werde. Soll ich schon voran? Einmal die Geschichte der 13 Richter. Wir hatten das einmal schon mal betrachtet bei einer Jugendwoche in Polen. Das ist auch schon so lange her, dass also weit weniger als ein Viertel der ganzen Gemeinde das noch erinnern kann. Und ihr wisst, ich liebe die Belehrung des Alten Testamentes, weil es so wichtig ist. Es ist zu unserer Belehrung geschrieben. Und wir haben dort eben nicht die theologische Herangehensweise, wie wir das in den im Neuen Testament meistens haben, so eine Beispielhaftigkeit, aus der man viel ableiten kann von den Männern und Frauen des Alten Bundes, kann man wirklich viel lernen. Und ich sage schon so viel, Jesus selber ist derjenige, der auf diese Propheten hingewiesen hat. Damit kriegt man also einen Tipp, wo man das finden könnte, das letzte Mal der Bibel. Nee, da sind die Kapitel der Glaubenshelden sind tatsächlich die Propheten ausgelassen. Das hört auf, die Beispiele hören tatsächlich auf mit den Richtern. Und dort werden also, wird das dann allgemeiner gesagt, das Leiden. Auch der Propheten Jeremia oder so, aber die werden nicht mehr ausdrücklich benannt, namentlich.
In den Evangelien irgendwo, da
ja,
hat
ja
Jesus gesagt, in den Tagen
ja
war keiner, der so betete wie Elisa.
So ähnlich.
So ähnlich.
Wir gucken einmal bitte im Lukas-Evangelium Kapitel 4 nach. Das ist wirklich interessant. Wer braucht bitte, nimmt sich so eine Bibel. Hilft, wenn man mitliest. Und noch besser hilft das, wenn man seine eigene Bibel benutzt, damit man sich das mal notieren kann.
Ja,
Lukas 4. Ja, Lukas 7, 4. Worum geht es dabei?
Jesus,
wir
versucht
uns
und Teufel.
Bitte?
Jesus, wir uns Teufel in der Wüste versucht.
Ja. Also es geht genau um den Anfang des Dienstes Jesu. Das heißt, er begann ungefähr 30 Jahre alt zu werden. So lange hat er ein einfaches Leben eines Handwerkersohnes geführt. Mit Sicherheit auch mit praktischer Arbeit. Können wir davon ausgehen, dass er also als Sohn des Zimmermanns auch mit diesem zusammengearbeitet hat. Und dann die Taufe am Jordan. Und dann heißt es, er wurde vom Geist Gottes in die Wüste geführt, 40 Tage fastend. Er aß in jenen Tagen nichts. Und als sie verendet waren, hungerte ihn. Der Teufel sprach zu ihm. Und dann kommt diese Versuchung Jesu in der Wüste. Und das geht bis zum Vers 13. Als der Teufel jede Versuchung verendet hatte, wich er für eine Zeit von ihm. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde über ihn ging aus durch die ganze Gegend und er lehrte in ihren Synagogen die Erdverleihung. Man kann also eine wichtige Information auch für Christen, für junge Christen vor allem. Man kann gefüllt sein mit dem Heiligen Geist und trotzdem ohne Kraft. Wann?
Trotzdem was?
Ohne Kraft.
Ja, wenn man angeht auf diese
Kraft. Genau, solange man im geistlichen Kampf ist, ist man nicht in Kraft in seinem Dienst. Und das dürfte regelmäßig sein, wenn jemand in seine Berufung hineintritt, dann geht er am Anfang durch geistliche Kämpfe. Und er hat dort noch nicht diese Überwinderkraft. Wenn wir mal zurückgucken, ich gehe davon aus, dass zum Beispiel auch der Prophet Elisa ja diese mindestens 2 Jahre von seiner Berufung bis zu seiner Edilstellung durch solche geistlichen Kämpfe zu gehen. Wir haben das nicht extra beachtet, aber es wird uns hier diese Zusammenhang deutlich machen. Wenn du in die Fülle der Kraft Gottes hineintreten willst, rechne damit, dass du durch Kämpfe gehst. Und die kürzeste Zeit, von der wir überhaupt lesen, ist bei Jesus, nämlich nur 40 Tage. Am Ende dieser Zeit heißt es, er kehrte in der Kraft des Geistes zurück. Und dann beginnt sein Dienst. Und sein Dienst war ein Lehrdienst, hauptsächlich, der aber verbunden war mit Zeichen und Wundern. Heute ist es so, dass man immer Vollmacht mit Zeichen und Wundern verbindet und häufig vergisst, dass die eigentlich nur die Bestätigung der Lehre sind. Sie haben kein Selbstzweck. Zeichen und Wunder sind Manifestationen der Kraft Gottes, aber sie bestehen nicht aus sich selbst, sondern sie bestätigen das Wort Gottes. Das Wichtigste, und das ist auch für uns wichtig, wenn wir in den Dienst Gottes treten, dass wir erfüllt mit dem Wort Gottes dieses weitergeben. Und das bestätigt er normalerweise durch mitfolgende Zeichen Wunder, wenn wir durch diesen Prozess des geistlichen Kampfes gegangen sind. Kann ich sagen, wie lange das bei jedem dauert? Ich denke, das ist unterschiedlich. Mit Sicherheit geht es nicht kürzer als bei Jesus. Ich war als junger Christ sehr ungeduldig. Ich habe das ja schon mal erzählt. Mein Vater hat dann, als ich ungefähr 20 Jahre alt war, war ich schon 3 Jahre mit Jesus unterwegs, bewusst, gesagt, ach Frank, denk doch nicht, dass das bei dir schneller geht als bei Jesus. Der war ungefähr 30, als er dann in den Dienst eingetreten ist. Das hat mich zu der Zeit sehr geschmettert. Später war ich sehr dankbar. Ich habe gemerkt, dass mit 30 bin ich noch lange nicht in dieser Autorität. Ich habe also deutlich länger gebraucht als diese 10 Jahre, aber in dieser Zeit lernen kann man lernen. Und bitte geht mit Aufrichtigkeit und mit Eifer in diesen Prozess. Es ist nicht schön, aber es ist extrem wichtig. Er lebt in ihren Synagogen, geehrt von allen. Das war so diese erste Zeit, würde man das heute nennen. Dann kam er nach Nazareth, wo er auferzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Tag des Sabbats in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht, und als er das Buch aufgeholt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Amen, gute Botschaft zu verkündigen, er hat mich gesagt, Gefangenen Befreiung auszurufen und Blinden das Augenlicht zerschlagen, Freiheit einzusenden, auszurufen, das Jahr der Annehmung des Herrn. Und als er das Buch zugeholt hatte, gab er es dem Diener zurück und setzte sich, und die Augen aller in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift für eure Ohren erfüllt. Das heißt, ihr gebt hier dem Wort Gottes durch sich selbst Zeugnis. Er ist ja das lebendige Wort Gottes. Und er ist die Erfüllung. Da kann man sich vorstellen, wenn in einer Stadt, die nicht so übermäßig groß ist, also kann man vielleicht mit Eggesin vergleichen, oder ich, das ist der Baselberg, seit damals, Nazareth, da kannte man den anderen. Und da ist einer 30 Jahre alt gewachsen. Und das war kein Schriftgelehrter, der normalerweise in der Synagoge lehrt. Mit einem Mal ist er dort und er ist voller Weisheit. Die Schriftgelehrten waren ja schon erstaunt, als er mit 12 Jahren im Tempel gewesen ist, über sein Erfülltsein mit dem Wort Gottes. Mal nebenbei. Ich bedauere das, wenn heute Männer Gottes, Pastoren, Theologen, nur vorgegebene Predigten, also zu vorgegebenen Predigten in der Lage sind. Das wird gelehrt, das wird im Studium, Theologiestudium zumindest in Deutschland so gelehrt, dass du Vergleichsstudien machst, und zwar nicht vergleichende Schriftstellen, sondern Vergleiche, was andere schon gelehrt haben, dass man sich immer in diesem Rahmen bewegt. Weil hier ist es ganz anders. Er hat sich den Text nicht ausgesucht. Es wird ihm gereicht. Er schlägt auf, er liest und er predigt. Das ist normaler Dienst der Worte Gottes. Dass wir durch Gottes Geist in die Lage versetzt werden, das Wort Gottes auszuteilen. Und das ist richtig. Ich freue mich, dass das zumindest einige Schwestern unter uns regelmäßig tun. Bei den Brüdern bin ich so ein bisschen überrascht, dass das nicht so selbstverständlich ist, dass man von dem, was man in der Woche im Wort Gottes aufnimmt, der Gemeinde mitteilt. Das sollte eigentlich unser aller Dienst sein. Und dann gaben ihm alle Zeugnis und verwunderten sich über die Worte der Knaben, die aus seinem Mund hervorgingen, und sie sprachen: Ist dieser nicht der Sohn Josefs? Und er sprach zu ihnen: Ihr werdet allerdings dieses Sprichwort zu mir sagen: Arzt, heile dich selbst. Alles, was wir gehört haben, dass es in Kapernaum geschehen ist, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Er sprach aber: Wahrlich, ich sage euch, dass kein Prophet in seiner Vaterstadt willkommen ist. In Wahrheit aber sage ich euch, viele Witwen waren in den Tagen Elias in Israel, als der Himmel 3 Jahre und 6 Monate verschlossen war, sodass eine große Hungersnot über das ganze Land kam, und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt als nur nach Sarepta, im Gebiet von Sidon, zu einer Frau, einer Witwe. Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel, keiner von ihnen wurde gereinigt als nur Naaman der Syrer. Und alle in der Synagoge wurden von Wut erfüllt. Also das. Ihr habt eine Sache verstanden. Dass mit diesem Wort, was Jesus ihnen sagt, ihr Selbstbewusstsein angekratzt wird. Ihr Selbstbewusstsein, was sich nähert aus den Versprechen Gottes seinem Volk gegenüber. Aber, das haben wir vorhin ja an unserem Losungstext gehört, dieses Selbstverständnis der Berufung als Volk Gottes ist nicht zu trennen von unserer Reaktion. Wenn Gott uns berufen hat, dann verpflichtet uns das zum Gehorsam. Und ich meine nicht so eine Art Kadavergehorsam, wie manche das vielleicht in ihrer Kindheit oder später bei der Armee oder noch anders vielleicht im Gefängnis erlebt haben, wo man eben das machen muss, was einem gesagt wird, von Gehorsam als Herzensübereinstimmung, als Bereitschaft, sich auf jemand Größeres als mich einzulassen. Und das wiederum ist die Voraussetzung für Autorität. Nochmal. Gehorsam ist die Voraussetzung für Autorität. Weil ich meinen Geist unter den Geist Gottes stelle, darf ich dessen Kraft nutzen. Und nur solange das geschieht. Und der Jesus bringt dort zwei Beispiele. Und ich Ich ziehe das deswegen heute darauf, weil wir ja letzte Woche von den Aussätzigen zur Zeit Elisas gehört haben.
Wer hat noch sich? Welche waren das?
Wie viele waren das gleich?
Drei bis vier.
Drei bis vier ist gut. Es waren vier. Es waren aber vier aussätzige Männer am Eingang des Tores in Spanien. Erinnert euch, was wir vorhin auch gehört haben? Es ging ja dort um das Reden. Und wie das Reden mit dem Handel zusammenhängt. Und dass diese Männer sich unterredet haben und obwohl sie keine Chance hatten, diese genutzt haben. Wir beachten meistens nicht bei dieser Geschichte, dass diese Männer dabei nicht gesund geworden sind. Die waren vorweg ausgestoßen. Die waren einen Tag die Ritter Samarias. Die waren danach wieder ausgestoßen. Wie passt das zu dem Dienst der Propheten? Ein ganz wichtiger Punkt. Wir sind heute an einem ganz wichtigen Punkt. Ich hatte nämlich auch heute eine lange Diskussion mit jemandem Gläubigen, so nach dem Motto, also wir sind ja berufen, ohne Krankheit zu leben. Und also Neues Testament heißt, wir haben alle Autorität über alle Krankheiten. Es ist ans Kreuz gegangen, nicht nur für die Sünden, sondern hat die Krankheit alle weggemacht. Und deswegen müssen wir lernen, ohne Krankheit zu leben. Ist das so? Ich habe natürlich auf 1. und 2. Timotheus hingewiesen, erklärt, dass Paulus der Trophimus kranke Nile zurückgelassen hat und der Timotheus sagt, dass er ein bisschen rein, weil sein Magen so schwach ist und es ihm selber durch den Schritt geht. Wenn das so wäre, dann müsste man alle verurteilen, die überhaupt mal krank werden. Wie ist es möglich? Das sagt uns dieser Text.
Also die Propheten hatten ja, soweit ich das weiß, nicht die Berufung, Kranke zu heilen.
Doch. Aber zu denen, der Herr sie gesandt hat.
Eben in Gottes
Beziehung. Und das ist bis zum heutigen Tag. Warum schickt Gott mich nach Norwegen, um für einen kleinen Jungen zu beten, der im Sterben liegt und der wird gesund? Und nicht zu 100 anderen, die auch krank sind und auch sterben. Warum?
Weil kein anderer sonst die Personen erreichen könnte.
Nee, weil es Gottes souveränes Handeln ist, wie er mit jedem persönlich umgeht. Und weil vieles so komplex ist, auch an solchen Stellen, dass nämlich der Glaube und der Gehorsam entscheidend ist, ob jemand das erfährt, was Gott für ihn bereit hat. Guck mal, die Besonderheit dieser Witwe war was?
Sie
macht das, was der Prophet sagt. Was ist die Besonderheit von Naaman?
Er macht ihn auf.
Genau, er hatte eigentlich bessere Ideen, aber weil er einen Mitarbeiter hatte, der ihn darauf hinweist und sagt, du hättest doch alles gemacht, dann mach doch. Versuch doch das. Er macht das, was ihm gesagt wird. Und das passiert. Ihr Lieben, das Eingreifen Gottes und auch das Wort der Propheten braucht eben immer auch das Annehmen dieses Wortes im Glauben. Guck mal, das ganze Volk Israel wäre noch gerettet worden, wenn sie den jahrzehntelangen Warnungen Jeremias gefolgt wären, aber sie wollten nicht. Und als die Wegführung dann schon vonstatten gegangen war und Nebukadnezar die Masse des Volkes außer Landes gebracht hatte, wäre der Rest des Volkes im Frieden gelassen worden, wenn sie auf den Propheten gehört hätten. Aber sie wollten ja lieber nach Ägypten fliehen. Versteht ihr, dieses, die Autorität eines Propheten ist begrenzt durch den Gehorsam dessen, dem er das Wort weitergibt. Und das ist wichtig für uns. Wenn wir im Dienst Gottes sind, wir nicht die Verantwortung haben, dass derjenige dann auch macht, was ihm ausgerichtet wird, sondern was ist seine Verantwortung. Nun kann man sich fragen, wie kommt das, dass die 100.000 Leute in Nineveh der Botschaft des Propheten Jona gehört haben und die 100.000 des Volkes Gottes in Jerusalem haben wir nicht gehört? Haben wir keine Antwort. Aber das Ergebnis haben wir in beiden Fällen. Die einen, die hören, wenden das Gericht ab, die anderen, die nicht hören, müssen durch das Gericht hindurch. Das sollte uns, die wir in den Dienst Gottes gehen, und es geht ja letztendlich um diese Autorität, das Handeln in Autorität, Entlastung sein. Wenn wir das Wort Gottes ausrichten, dann sind wir frei. Dann ist unsere Verantwortung für den anderen vollzogen. Wenn wir das Wort aber nicht sagen, bleibt die Verantwortung auf euch. Wenn du den der Sünder nicht warnst, das Gericht kommt auf ihn, dann machst du dich schuldig. Wenn du ihn warnst, wenn er hört, ist er frei. Wenn er nicht hört, ja. Genau. Das möchte ich einmal ganz kurz hiermit einschieben. Ich sage das deswegen, weil solche Männer wie diese Propheten Gottes für mich wirklich ein großes Vorbild sind. Das zeigt, warum jemand wie Elia und Elisa in ihren äußeren Umständen so sehr angegriffen sind, so ruhig sein können. Sie behalten den Frieden Gottes. Warum? Weil sie sich nicht um Dinge kümmern, die sie nicht sagen können. Weil sie sich nicht belasten mit Sachen, für die sie nicht verantwortlich sind. Das ist ganz wichtig für uns. Wir haben das auszurichten und zu tun, wofür wir verantwortlich sind für Gott. Aber wir müssen uns nicht belasten mit dem, wofür andere verantwortlich sind. Ganz wichtig. Sonst verlieren wir den Frieden. Jetzt kommen wir heute zu Kapitel 8. Geschichte Elisas ist noch nicht zu Ende. Heute kommt er aber nicht persönlich vor. Auch das ist eine wichtige Sache. Wenn wir als Propheten Gottes unseren Dienst ausgerichtet haben, hat der auch eine Fernwirkung. Das will ich mal als Überschrift über den heutigen über die heutige Predigt. Wir lesen die ersten Verse. Und Elisa hatte zu der Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hatte, geredet und gesagt, mach dich auf, geh hin, du in dein Haus und halte dich auf, wo du bleiben kannst, denn der Herr hat eine Hungersnot herbeigerufen. Und sie kommt auch ins Land, 7 Jahre lang. Und die Frau machte sich auf und tat nach dem Wort des Mannes Gottes. Sie ging hin, sie und ihr Haus, und hielt sich im Land der Philister 7 Jahre auf. Und es geschah am Ende von 7 Jahren, da kehrte die Frau aus dem Land der Philister zurück und sie ging aus, um den König anzurufen wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Der König aber redete eben zu Gehasi, dem Knaben des Mannes Gottes, und sprach, erzähle mir doch alle die großen Dinge, die Elisa getan hat. Und es geschah, während er dem König erzählte, dass er den Toten lebendig gemacht hatte, siehe, da rief die Frau, deren Sohn er lebendig gemacht hat, den König an wegen ihres Hauses und wegen ihrer Felder. Da sprach Gehasi, mein Herr König, das ist die Frau und das ist ihr Sohn, den Elisa lebendig gemacht hat. Und der König fragte die Frau und sie erzählte es ihm. Und der König gab einen Hofbeamten mit und sprach, erstatte alles zurück, was ihr gehört, sowie den ganzen Ertrag der Felder von dem Tag an, als sie das Land verlassen hat, bis jetzt.
Eine gute Geschichte.
Warum?
Es sind 3 wichtige Dinge, die wir in diesem Text finden. Wer findet es aus?
Sie hat wieder den Gehorsam. Elisa sagt, ich gleich was am Anfang, mache sich auf, bleibe dort und sie tut.
Genau. Es gibt Menschen, die stechen aus der Mitte ihrer Mitmenschen heraus, durch einen wachen Geist und durch ein gehorsames Herz. Ich sage deswegen wachen Geist. Sie hatte ja am Anfang, bevor diese ganze Begegnung war mit Elisa, mit ihrem Mann geredet und gesagt, da zieht immer der Mann Gottes fort. Lass uns doch für ihn extra eine Herberge bauen. Eine Frau wachen Geistes. Liebe Schwestern, ich hoffe, ihr seid Frauen wachen Geistes. Dann kann Gott Großes tun für euch und eure Familie. Und zwar neben allen anderen. 7 Jahre Hungersnot ist ungefähr das, was wir im Moment hier in Deutschland erleben. Die Wirtschaft geht bergab. Inflation steigt, allen geht es schlechter. Diese Frau nicht. Ihre Familie auch nicht. Interessanterweise, sie ging genau in den Gazastreifen. Das ist nämlich das Gebiet der Philister. Im Moment würde man dort eher nicht hingehen können. Ich habe auch in dieser letzten Woche Tipps gekriegt von anderen Gläubigen, die sagen, also die Situation in Deutschland oder Europa ist so schlimm, wir sollten unbedingt auswandern. Hat dann auch Tipps gegeben, wohin. Also es ist nicht das Land der Philister. Aber es hängt mit demselben Buchstaben an. Ja, wenn man das tut, dann ist das keine Dauerlösung. Das ist wichtig. Wir haben mehrere Beispiele dafür. Das gesamte weggeführte Volk war 70 Jahre in Babylon und Gott hat sie zurückgeführt. Naomi war mit ihrer ganzen Sippe ausgewandert nach Moab und ist, nachdem Mann und Söhne tot war und die Hungersnot vorbei war, nach Israel zurückgekehrt. Und hier haben wir das Beispiel, diese Frau geht auf das Wort des Propheten hin in ein anderes Land, aber sie kehrt zurück. Wenn Auswanderung, dann dürfen wir davon ausgehen, es ist nicht eine Dauerlösung. Es kann für eine Übergangszeit wichtig sein. Das Zweite, was wir hier in diesem Text lernen,
ja, sie achtet ihren Besitz, sie geht dann wieder drauf zurück.
Das ist schon das Dritte.
Sie wird da auch was im Land gemacht.
Nee, ganz was anderes. Das Zweite ist, ich hoffe, es ermutigt euch, dass sogar der aussätzige Gehasi eine zweite Chance kriegt. Und ich frage mich natürlich an dieser Stelle, ob er vielleicht einer von den 4 Leuten war. Wenn das so aneinander geknüpft ist.
Wie sonst sollte er denn mit dem König reden können?
Er hat durch seine Geldgier seine Berufung verkackt. Aber er hat dabei den Blick für die Taten Gottes nicht verloren. Ich finde das wichtig, dass wir das für uns selber bedenken. Es gibt Leute, die schotten ihre Berufung, aber sind trotzdem in der Lage, von Gott in den Dienst genommen zu werden. Denn das, was wir hier erleben, ist der Dienst Gottes, den Gehasi tut, an genau dieser Frau des Glaubens, ohne dass er das weiß. Er berichtet. Ich frage mich natürlich, warum redet der König nicht mit Elisa selber? Ich vermute mal, das hängt auch damit zusammen, dass er sich ein Stück schämt, weil er ihn ja gerade vorneweg noch den Kopf nehmen wollte. Hat er seinen Obersten geschickt, also deshalb so soll Gott mir tun und so hinzufügen, wenn ich an diesem Tag den Kopf des Elisa auf ihn lasse. Dann verändert sich am nächsten Tag die Situation gravierend, mit einem Mal ist die Not zu Ende. Und natürlich hat dieser Mann, dieser König, obwohl er tat, was böse ist, ein Gespür für die wirklichen Taten Gottes. Und das ist die nächste kleine Information. Auch wenn wir von Politikern regiert werden sollten, also zu bestimmten Zeiten, die böse sind, können wir damit rechnen, dass sie ein Gespür für die Taten Gottes haben. Warum? Weil alle Obrigkeit von Gott eingesetzt ist. Er selber achtet darauf. Genauso, wie wir damit rechnen können, selbst wenn wir, ich sage, böse Eltern haben, die von Gott abgewichen sind, weil Gott sein Gebot nicht aufhebt, ihre Vater und Mutter auf, das ist ihr wohl hier so lange Lebenserfahrung, dass sie in bestimmter Hinsicht trotzdem Verständnis für die richtigen Wege Gottes haben. Das kann man hier, oder auch im Interesse, nicht nur im Verständnis, auch im Interesse, und dass sie bei allem Abweichen trotzdem Phasen haben, wo sie nach Gott fragen. Erzähl mir doch alles, sagt er. Und er erzählt, und da sind wir an der dritten Sache, am Timing Gottes. In genau dem Moment, wo der Gehasi dem König diese Geschichte erzählt, wie Elisa den Sohn diese Frau gesund, also lebendig gemacht hat, dann würde er auch davon berichtet haben, ja, er hatte mich vorneweg mit seinem Stab geschickt und ich habe den draufgelegt, aber es ist nichts passiert und er erzählt die Geschichte, die gewesen ist. Genau in dem Moment kommt die Frau. Ich frage mal so, wer von uns kennt dieses Timing Gottes? Naja, immerhin ein halbes Jahr. Ich finde das eine der kostbarsten Sachen. Wenn wir merken, und ich bitte euch, achtet mal darauf, welche, ich sag mal, faszinierenden Zufälle und Timing es gibt. Vor Jahren habe ich mal sowas erlebt. Ihr wisst das, wie vielfältig mein Dienst auch seit langer Zeit ist und wie unmöglich alles genau zu planen. Und ich bin aber so aufgewachsen, dass man alles exakt machen muss. Also wenn gesagt wird, 8.45 Uhr ist man dort, dann ist man 8.45 Uhr dort oder 5 Minuten näher. Und im Laufe dieser Jahre und dieses extrem vielfältigen Dienstes versuche ich bis zum heutigen Tag alles so genau zu planen, dass es funktioniert. Aber es funktioniert oft nicht. Und ich weiß, es, es kann nicht funktionieren, weil man kann eben viele Dinge nicht planen. Und dann zu Gott zu schreien. Und ich erinnere mich an einen Tag, und der hat mein Verständnis komplett geändert. Wir waren mit drei Autos, drei verschiedene Mitarbeiter. Jeder sein Auto voller Klienten. An unterschiedlichen Stellen, der eine bei der Ausländerbehörde und beim Jobcenter, der nächste beim Arzt und noch wo, und ich wieder an zwei verschiedenen Stellen. Und wir hatten uns verabredet, uns an einem bestimmten Ort zu treffen, und dann mussten wir die Insassen wechseln und jeder hatte die nächsten Aufgaben. Und die Zeit bis dorthin waren ungefähr 3 Stunden. Und wir kommen buchstäblich zur selben Sekunde an dieser Kreuzung. Von 3 Seiten rollen die Autos zur selben Sekunde dort. Dort habe ich das erste Mal verstanden. Weil ich hatte den ganzen Vormittag gewesen, gesagt, Gott, du musst das irgendwie organisieren, das ist so eingespannt, wir müssen. Aber wie soll man das machen? Und dann kommen wir zur selben Sekunde an, tauschen uns aus und machen die Dienste rein. Da habe ich gesagt, okay, ab heute vertraue ich deinem Zeitmanager. Und das darf ich bis heute tun. Das hat was mit genau dieser Erfahrung zu tun. Prophetischer Dienst ist verbunden. Das hat mit Elisa selber gar nichts zu tun. Aber prophetischer Dienst ist verbunden mit dem Management Gottes, der Himmel und Erde in seinen Händen hält und der derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und deswegen möchte ich euch ausdrücklich Mut machen, dass ihr damit rechnet, mit solchen Momenten als Zeichen, dass Gott mit euch ist. Ich bin nicht sicher, ob die Frau das verstanden hat. Aber einer hat es verstanden. Gehasi. Und das ist der zweite extrem ermutigende Punkt. Gott bestätigt sein Wort und bestätigt, dass er immer noch im Dienste Gottes ist. Durch dieses perfekte Zeitmanagement. Was sagt uns das? Selbst wenn wir gravierende Fehler im Dienst machen, der Hase hat einen gravierenden Fehler gemacht durch seine Hilfe, ist man damit nicht zwingend für immer aus dem Dienst Gottes. Und ich sage das nicht, damit wir nachlässig sind, sondern damit wir sorgfältig sind, auch innerlich Menschen eine Chance zu geben, die den Dienst geschrottet haben. Gott kann sie trotzdem gebrauchen. Zum wirklichen Sinn. Und gehen wir zurück nochmal zu dem ersten Punkt. Zu dieser Frau. Was ist das Besondere?
Sie schrie, die Frau schrie. Ich finde diese Aktion interessant. Sich nicht unterbringen lassen. Haben wir wieder
die aktive Frau. Das ist dieselbe Aktivität, die diese Frau, die zu dem Propheten geht, als das Kind gestorben ist, und die sich nicht mit der Situation abfindet. Das ist eigentlich nur eine Fortsetzung ihres Charakters. Auch da sage ich, Leute. Und ich sage das jetzt mal unseren Brüdern, achtet auf die aktiven Frauen unter uns, die bereit sind, wirklich sich einzusetzen. Rechne damit, dass Gott die gebraucht hat. Und den Frauen, naja, fast alle unter uns sind aktiv. Es gibt noch einen wichtigen Punkt, noch einen Zusammenhang, was diese Frau betrifft.
Sie wollte ihren Besitz zurückhaben. Sie hat so viel investiert vorneweg, sie hat ja auch gebaut. völlige Zusammenhalt.
Ja, aber der Zusammenhalt und die Lehre ist noch besser. Sie hat einmal in das Reich Gottes investiert und erntet ein Leben lang Segen. Mhm. Nochmal. Sie hat freiwillig und selbstständig in das Reich Gottes investiert. Diese Obdach für den Propheten, das war ihre Investition. Sie hatte davon keinen Gewinn. Sie hat von ihrem Vermögen und vom Vermögen ihres Mannes genommen und hat es Gott zur Verfügung gestellt. Und der Segen weicht von ihr nicht seit Jahrzehnten. Sie kriegt einen Sohn, obwohl sie keinen kriegen konnte. Sie bewahrt ihr Leben und ihren ganzen Hausstand, während es bei allen anderen wirtschaftlich bergab geht. Und sie kriegt alles zurück, als die Hungersnot zu Ende ist. Das, Freunde, ist wirklich ein vorbildliches Leben und das möchte ich uns hinstellen. Lass uns in das Reich Gottes investieren. Warum? Weil Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und solches alles, wonach die normalen Menschen trachten, Essen, Kleidung, Unterkunft und vorwärts zu kommen, das wird euch hinzugefügt. Das kriegt ihr zusätzlich von Gott. Und ich kann das bestätigen durch mein persönliches Leben. Ich habe sehr, sehr jung entschieden, nicht mein eigenes in den Vordergrund zu stellen, nicht ein eigenes Haus zu bauen, nicht meine Kraft in mein eigenes zu investieren, sondern in das Reich Gottes. Und ich kann bestätigen heute als Rentner, dass Gott dafür sorgt, dass man alles kriegt, was man braucht und über das hinaus. Wirklich, das ist eine empfehlenswerte Haltung und deswegen lasst uns solche heiligen Leute als Beispiel nehmen.
Aber bewusst war ihr das ja nicht, ne?
Bitte?
War ihr das bewusst?
Nee, das kann man nicht vorneweg wissen. Aber Gott sagt das ja. Die gesamte Gesetz des Mose ist ja so, angelegt. Und die Vorbilder Abraham, Isaak, Jakob sind ja auch immer Leute, die Sache Gottes in den Vordergrund gestellt haben. Und Gott hat Segen darauf gegeben. Und es gibt solche unbekannten Leute. Ihr Name ist uns nicht genannt. Und ich denke, gerade deswegen ist es so ein Vorbild, weil man sagen kann, naja, ich bin nun mal keine Ruth oder keine Esther oder so. Aber das ist eine Frau, die in einen Ort wohnt, der nicht mal so, ich sag mal, ein heiliger Ort oder was gewesen ist. Eine normale Frau mit einem Herzen, die es Gott gefällt. Das war mit Sicherheit sowas wie Sprüche 31, also diese Frau, die gepriesen wird. Also als vorbildlich gibt. Und ihr Mann macht das alles mit. Und ich sage mal, kluge Männer, gerade wenn sie schon ein bisschen älter sind als ihre Frauen, sollten dann, wenn die Frau so auf Gott ausgerichtet ist, sollten das mitmachen, weil wir schon selber nicht vorangehen. Das ist auch ein Ziel, wirklich. Ja. Letzte Sache bei diesem Beispiel.
Der König ist beeindruckend, ne?
Ja. Der König, immerhin ein Sohn Ahabs und ein böser Mann, ist an dieser Stelle von der Gerechtigkeit Gottes überwältigt. Und handelt gerecht. Ja, das ist eigentlich nur, damit nicht jemand widersteht. Sonst könnte man sagen, ja, also ich habe das jetzt hier 7 Jahre bewirtschaftet, wieso soll ich das zurückgeben und das ist auch bloß eine Frau und so weiter und so. Das heißt, das ist von höchster Stelle angeordnet, aber es gibt ja noch einen Bonus und die Ernte der letzten 7 Jahre Das mögen nicht so übermäßig viel gewesen sein, wenn es nur Hungersnot gab.
Aber es wird alles erstattet. Und da muss ich sagen, auch das ist prophetischer Dienst. Der beeinflusst Politik positiv, sogar über Ecke. Deswegen, das ist die erste Geschichte, bei der Elisa selber nicht anwesend ist. Aber aufgrund seines Dienstes, aufgrund seines Wortes und des Glaubens, des gläubigen Handels dieser Frau, hat das Auswirkungen bis hin zur Regierung. Das ist cool, oder? Deswegen lasst uns so in den Werken Gottes wandeln und in der Autorität seines Wortes. Hat Auswirkungen bis zur Regierung. Hat es real. Irgendwas von euch? Wir haben keine Petition oder sowas geschrieben, sondern der Vorsitzende des Rechtsausschusses hat sich 2017 direkt an uns gewandt, um ein Gesetzesvorhaben durchzubringen. Weil er von unserer Arbeit gehört hat. Und zwei Wochen später war das Gesetz zur Annullierung von Kinderzwangsehen in Deutschland beschlossen. Das heißt, in den Werken Gottes zu wandeln. Bis heute hat das Auswirkungen, nicht nur zur Zeit gewesen. Amen. Amen.